Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Pia Behme, guten Abend. Auch heute haben vereinzelte Städte in Deutschland wegen hoher Corona-Zahlen Alltagsbeschränkungen eingeführt. Gesundheitsminister Spahn ist konkreter geworden, was die Schnelltests angeht. Und der Deutsche Ethikrat hat sich zum Immunitätsausweis geäußert. Wir schauen uns gleich die jüngsten Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in Deutschland an. Die virtuelle UN-Generaldebatte hat heute begonnen. In den kommenden Tagen sprechen die Staatsoberhäupter der Vereinten Nationen. Heute unter anderem Donald Trump und Xi Jinping. Auch dazu gleich mehr. Und der EU-Sondergipfel wurde überraschend verschoben. Eigentlich sollte er Ende der Woche stattfinden. Warum jetzt diese Entscheidung? Darüber sprechen wir gleich mit unserer Brüssel-Korrespondentin. Und dann ab 18.40 Uhr im Hintergrund, nach eigenen Regeln, wie der Elektroautohersteller Tesla seine Expansion vorantreibt. Gestern hat München Kontaktbeschränkungen eingeführt. Heute verschärfen vereinzelt einige weitere Städte ihre Schutzmaßnahmen. Als Reaktion auf die gestiegenen Infektionszahlen. Gesundheitsminister Spahn setzt auf Schnelltests, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und Bundespräsident Steinmeier wünscht sich eine Debatte um die Corona-Maßnahmen ohne Aggressivität. Auch heute hat die Pandemie Deutschland beschäftigt. Klaus Remme hat den Überblick für uns.
Die Liste der Corona-Hotspots in Deutschland wird länger und die Orte erstrecken sich vom Nordwesten bis in den Südosten der Republik. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen wurde mehrfach übertroffen. 60,99 lautet der Wert für die Stadt Würzburg, 60,3 für den Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen. Im nordrhein-westfälischen Hamm liegt er über 87. Der Lage entsprechend wurden unterschiedliche Einschränkungen, etwa beim Schul- und Mannschaftssport, zu Obergrenzen bei Versammlungen in der Öffentlichkeit oder dem Maskentragen im Unterricht erlassen. In München droht angesichts eines Werts von über 50 eine Allgemeinverfügung mit genereller Maskenpflicht für Teile der Innenstadt. Bei Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen wären im privaten Rahmen 25 Teilnehmer erlaubt, unter freiem Himmel 50. Kanzleramtsminister Helge Braun im Morgenmagazin.
Es ist sehr gut, dass München jetzt entschlossen handelt angesichts der hohen Zahlen. Auch gerade die Obergrenze für Veranstaltungen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ja in der Vergangenheit sich Corona häufig auch bei Veranstaltungen verbreitet hat. Und deshalb unterstützen wir von Bundesseite erstmal die Kommunen bei all dem, was sie da tun.
Mit Blick auf das anstehende Supercup-Finale in Budapest am Donnerstag mahnte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Fans des FC Bayern zur Vorsicht. Jeder, der eine Reise nach Budapest erwäge, solle sich das noch einmal ganz genau überlegen, ob das sinnvoll sei, denn Budapest sei ein Hochrisikogebiet, so Söder in München. Insgesamt unterstrich Helge Braun die Tonlage für die kommenden Monate.
Und jetzt ist die Disziplin in der Bevölkerung gefragt, so wie sie es im Frühjahr und im Sommer schon eigentlich sehr vorbildlich gezeigt hat.
Als Ergänzung zu den bisherigen Corona-Tests werden in den kommenden Monaten Schnelltests eine größere Rolle spielen. Die Zuverlässigkeit dieser Tests, die innerhalb von 20 Minuten ein Ergebnis anzeigen können, habe sich verbessert, so Gesundheitsminister Jens Spahn. Die bayerische Landesregierung kündigte den Ankauf von 10 Millionen dieser Tests an. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet will das Thema in der kommenden Woche beim Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs beraten. Aus dem Bundespräsidialamt wurde bekannt, dass der Virologe Christian Drosten für seine Rolle im Kampf gegen Corona mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt werden soll. Frank-Walter Steinmeier traf sich heute mit Bürgerinnen und Bürgern zu einem Austausch, darunter auch Kritiker der offiziellen Corona-Politik. Der Bundespräsident beklagte die zunehmend aggressive Diskussionskultur rund um die Folgen der Pandemie.
Kritik ist in einer Demokratie nicht reserviert für Corona-freie Zeiten. Sie darf und muss auch jetzt stattfinden. Kritik setzt allerdings voraus, dass man die eigene Meinung nicht für die einzige Meinung hält, sondern es in solchen Debatten wie heute auch aushält, anderen zuzuhören, gegebenenfalls sich korrigieren zu lassen.
Diskussion müsse sein, so Steinmeier, doch sie dürfe nicht in Frage stellen, was in den vergangenen Monaten zusammen erreicht worden sei.
Ein Bericht von Klaus Remme. Ein Ausweis, der zeigt, dass man immun gegen das Coronavirus ist. Wäre der eine Erleichterung in der Pandemie oder würde er die Gesellschaft in immun und nicht immun spalten? Kurz, ist ein Immunitätsausweis ethisch vertretbar? Im Mai hatte Gesundheitsminister Spahn einen Immunitätsausweis vorgeschlagen. Die Kritik daran kam schnell. Der CDU-Politiker strich das Vorhaben daraufhin aus dem Gesetzesentwurf und reichte die Frage an den Deutschen Ethikrat weiter. Und das Expertengremium mit seinen über 20 Mitgliedern gab heute Antwort. Es lehnt den Ausweis ab. Es gebe noch erhebliche Unsicherheiten. Gudula Geuter berichtet.
Das Interesse der Öffentlichkeit sei immens gewesen, wusste die Vorsitzende des Ethikrates Alena Büchs zu berichten. Mit einer Immunitätsbescheinigung verbänden sich Hoffnungen und Ängste.
Für die einen ist das eine Art Freifahrtsschein, mit dem dann alles wieder möglich ist, Pandemie hin oder her. Und für die anderen ist das der Vorbote einer immunitätsbasierten Zweiklassengesellschaft.
Hoffnungen anderer Art hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit der Arbeit des 26-köpfigen, unabhängigen Gremiums verbunden. Er hatte nach vielen Protesten die Möglichkeit zu einem Ausweis der Immunität nach durchlaufender Erkrankung aus einem Entwurf zum Infektionsschutzgesetz gestrichen und den frisch gewählten Rat um Stellungnahme gebeten. Die fällt jetzt zumindest für den Moment eindeutig aus.
Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheiten.
Es sei nicht nur ungeklärt, wie sehr und wie lange eine Erkrankung zur Immunität führe, ob Kreuzimmunitäten bestünden und vieles mehr. Es sei möglicherweise auch nötig, neue Testverfahren zu entwickeln, so die Medizinerin Büchs. Einstimmig sei man auch zu der Empfehlung gekommen, eine breite Forschungskampagne aufzulegen, besser über Gefahren für das Gemeinwohl bei unvorsichtigem Verhalten zu informieren und auch über die derzeit erhältlichen Antikörpertests, die die Normethiker, Mediziner, Naturwissenschaftler, Theologen und Juristen teilweise skeptisch sehen. Hier fordern sie zur Regulierung auf. Damit allerdings ist die Einigkeit vorbei, denn eine solche Empfehlung muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn die Aussagen über Immunität klarer, die Tests verlässlicher werden. Bis zum Schluss sei die Frage so kontrovers gewesen, dass man auf einen Kompromiss verzichtet habe. Genau gleich viele Mitglieder hätten sich für und gegen den Einsatz von Immunitätsausweisen mit staatlichem Segen ausgesprochen. Der Wissenschaftsethiker Karl Friedrich Bethmann ist dafür. Er verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und risikoethische Abwägungen.
Und die verlangen, dass grundsätzlich garantierte Freiheiten, die dem Bürger unter den Pandemiebedingungen verwehrt werden, Fragen der Mobilität und so weiter, so schnell und so weit wie nur eben möglich zurückgegeben werden müssen.
Seine Gruppe will, dass stufenweise begleitet und befristet ein solcher Ausweis zu größeren Rechten und Pflichten führen könnte, zuerst etwa in Pflege- und Altenheimen oder bei Polizei und Feuerwehr, später möglicherweise auch breiter, wobei das Meinungsspektrum auch innerhalb der Gruppe groß ist. Die Gegenposition vertritt Judith Simon.
Bei einer Kopplung von Rechten oder Pflichten an den Status der Immunität ist eine ungerechte Verteilung von Chancen und Risiken von B- und Entlastung in zwei Richtungen möglich. Einerseits, wenn Personen ohne Immunitätsnachweis Möglichkeiten verwehrt würden, zum Beispiel der Besuch einer Ausbildungsstätte. Andererseits, wenn Personen mit Immunitätsbescheinigung für bestimmte Tätigkeiten besonders in die Pflicht genommen würden.
Ihre Gruppe fürchtet eine Zweiklassengesellschaft und Anreize für die Ansteckung, umso mehr, je mehr Freiheiten mit dem Ausweis verbunden sein könnten. Auch diese Hälfte des Ethikrats setzt aber auf die Tests, die jetzt schon Aussagen über die Ansteckungsgefahr ermöglichen. Sie sollten jetzt schon breiter eingesetzt werden, etwa um Besuche in Altenheimen zu ermöglichen. Es sei nicht Aufgabe des Ethikrates, betonte Karl Friedrich Bethmann, der Politik Entscheidungen abzunehmen. Die Begründungen könnten aber helfen, auch in der gesellschaftlichen Debatte, falls die Frage je relevant wird. Denn, so Büchs,
wir hoffen, dass es kein realistisches Zeitfenster gibt. Denn das würde bedeuten, dass wir effektive Impfungen haben, die diese ganzen Debatten letztlich überflüssig machen.
Der Deutsche Ethikrat lehnt den Corona-Immunitätsausweis derzeit ab. Ein Bericht von Gudula Geuter. Im öffentlichen Dienst haben heute die Warnstreiks begonnen. Streiken in Zeiten von Corona, das stößt auf Kritik. Die Arbeitgeberverbände argumentieren, dass jetzt in der wirtschaftlich schwierigen Lage Streiks unverhältnismäßig seien. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienst halten dagegen, dass gerade sie besser entlohnt werden sollten, nach den starken Belastungen ihres Berufszweiges während der Pandemie. Die Gewerkschaften fordern 4,8% oder mindestens 150 Euro mehr Lohn. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen am Sonntag hatte keine Einigung gebracht. Die Warnstreiks sollen jetzt den Druck erhöhen. Michael Watzke berichtet.
Heute Morgen vor dem Tiefbauamt in Augsburg. Eine Verdi-Funktionärin verteilt Ratschen an rund 90 Mitarbeiter der Stadtentwässerung. Etwa die Hälfte der Belegschaft war heute in Augsburg im Warnstreik. Auch in Kiel, Gütersloh und Duisburg streikten Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes für 4,8% mehr Lohn. Verdi-Gewerkschaftssekretär Christian Jürgens.
Die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich eine Anerkennung für ihre Arbeit, insbesondere in der Corona-Hochphase. Und da reicht halt nicht nur Klatschen vom Balkon oder ein Danke der Arbeitgeber, sondern in monetärer Weise wünschen sie sich schon eine Anerkennung. Und leider ist bis jetzt von der Arbeitgeberseite nichts angeboten worden, außer lange Laufzeiten mit wenig Geld.
Mindestens 150 Euro mehr pro Monat fordert Verdi bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber wollen 3 Jahre Laufzeit. Sie haben bis jetzt kein Angebot vorgelegt. Verhandlungsführer Ulrich Mädke, der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, hält die Gewerkschaftsforderung in Pandemiezeiten für unangemessen.
Wir haben gekämpft zum Anfang von Corona, dass die Leute, die systemrelevante Berufe haben, ihre Kinder in die Notbetreuung kommen. Und genau die werden jetzt bestreikt, die also auch das Rückgrat waren, damit die Wirtschaft funktionierte. Also die, die nicht im öffentlichen Dienst sind. Insofern finde ich das nicht angemessen, aber das muss Verdi selbst verantworten.
Die Stimmung ist, einen Monat vor der dritten Verhandlungsrunde, auf beiden Seiten gereizt. Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Wernicke wirft den Kommunen und Bundesinnenminister Horst Seehofer, dem Verhandlungsführer des Bundes, Zeitspiel und Undankbarkeit vor.
Die öffentlichen Arbeitgeber argumentieren hier so ein bisschen nach dem Motto, nicht gekündigt ist genug gelobt, und das kommt extrem schlecht an. Da ist Enttäuschung, zum Teil auch richtig Wut zu spüren.
Das weisen die Kommunen zurück. Sie argumentieren, dass die Gemeindefinanzen in Deutschland aufgrund der Steuerausfälle derzeit einbrechen. Ulrich Mädke von den kommunalen Arbeitgeberverbänden sagte heute dem Bayerischen Rundfunk:
Wir haben ja dieses Jahr auch eine Tariferhöhung von 1,03% gehabt, die wir weiter durchtragen. Aber 6 Milliarden Forderungen, es sind ja nicht die 4,8, da kommt ja noch was drauf. Insgesamt 6 Milliarden für das gesamte Bundesgebiet geht überhaupt nicht. Das ist ja so viel Geld, wie wir gerade vom Bund erhalten haben für unsere Gewerbesteuerausfälle. Wenn Sie mal die kommunalen Finanzen sehen, die brechen ja ein. Und wir werden frühestens 23, 24 wieder Gewerbesteuereinnahmen haben wie 19.
Die Gewerkschaft will die Warnstreiks im Lauf der Woche auf weitere Bundesländer ausdehnen. So sollen die Stadtreinigung in Berlin sowie kommunale Krankenhäuser und Kindertagesstätten in Brandenburg am Warnstreik teilnehmen. Auch in Rheinland-Pfalz sind Aktionen geplant. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Oktober statt. Es werden harte Verhandlungen.
Herr Seehofer und ich, wir verhandeln ja zusammen. Wir haben deutlich erklärt, dass wir uns einigen wollen. Und zur Not sitzen wir nämlich 2 Tage, sondern 4, 5 Tage dort zusammen.
Ob Bund und Kommunen bis zur dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorlegen, ließ der SPD-Politiker und Lüneburger Bürgermeister Mädke offen.
Michael Watzke über den Warnstreik im öffentlichen Dienst. Auch in Großbritannien sind die Corona-Infektionszahlen zuletzt stark angestiegen. Premierminister Boris Johnson hat heute schärfere Schutzmaßnahmen verkündet. Unter anderem müssen Kneipen um 10 Uhr abends schließen, Mannschaftssport darf nicht mehr drinnen stattfinden. Der britische Premier hält auch den Einsatz des Militärs für möglich. Dazu mehr von Burkhard Birke.
In Schottland dürfen sich ab morgen Privathaushalte nicht mehr gegenseitig in Innenräumen besuchen. In England wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Großbritannien zieht die Zügel im Kampf gegen Corona wieder an, denn ein Weiter-so wie zuletzt hätte nach Aussage der Top-Gesundheitsberater der Regierung die Infektionszahlen bis Mitte Oktober auf 50.000 und die Zahl der Todesopfer durch Corona bis Mitte November auf über 200 pro Tag hochgeschraubt.
This is the moment when we must act.
Es ist Zeit zu handeln, sagte Premierminister Boris Johnson im Unterhaus. Wenn es uns gelingt, die täglichen Infektionsraten und die Reproduktionsrate unter 1 zu drücken, dann können wir Leben retten, den Gesundheitsdienst und die Verletzlichsten in der Gesellschaft schützen und die Wirtschaft vor den Konsequenzen strengerer Maßnahmen bewahren, die unweigerlich folgen müssten. Besser jetzt 1 Stich als später 9, das sei das Prinzip, so Johnson. Neben einer generellen Maskenpflicht im Handel, in Taxis und in Hotels sowie Gaststätten dürfen Pubs und Restaurants nur noch bis 22 Uhr öffnen. Es darf nur an Tischen serviert werden. Die Arbeitnehmer sollen, wenn irgend möglich, von zu Hause arbeiten. Zu Hochzeiten sind maximal noch 15, bei Beerdigungen 30 Personen zugelassen. Ohnehin gilt, nirgendwo sind im privaten Bereich Gruppen von mehr als 6 Personen erlaubt, auch nicht beim Sport. Strafen von bis zu 10.000 Pfund können bei Verstößen erhoben werden. 200 Pfund werden bei fehlender Maske fällig. Premierminister Boris Johnson:
I want to stress that this is by no means a return.
Ich will betonen, das ist beileibe keine Rückkehr zum vollen Lockdown wie im März. Es gibt keine Anweisung, zu Hause zu bleiben. Und wir werden sicherstellen, dass Schulen und Universitäten geöffnet bleiben, weil nichts wichtiger ist als die Ausbildung, das Wohlergehen und die Gesundheit der Jugend. Wir werden auch sicherstellen, dass die Unternehmen unter Einhaltung der Corona-Regeln funktionieren können. Wir müssen aber die Seuche bekämpfen. 6 Monate lang sollen die neuen Maßnahmen gelten.
I must emphasize that if all our actions fail to bring the R below 1, then we reserve the right to deploy greater firepower with significantly greater restrictions.
Sollten sie nicht die gewünschten Resultate bringen, würden schwerere Geschütze aufgefahren, warnte Premierminister Johnson und appellierte an die Menschen, sich vor allem an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Mit nahezu 400.000 Infizierten und offiziell knapp 42.000 Toten ist Großbritannien das in Europa am härtesten getroffene Land, auch weil die Regierung entgegen allen Ankündigungen nicht in der Lage war, ein vernünftiges Testsystem auf die Beine zu stellen, wie Keir Starmer anmerkte.
Now the testing system isn't working just when we need it. We should also recognize that a second national lockdown is not inevitable. That would be a huge failure of government.
Ein zweiter Lockdown ist nicht ausgeschlossen und wäre ein riesiges Versagen der Regierung, meinte der Führer der oppositionellen Labour Party. Die Regierung steht in der Tat vor großen Herausforderungen und Ausgaben, schon allein weil 3 Millionen Selbstständige ums Überleben kämpfen und zudem die Kurzarbeiterregelung offiziell Ende Oktober auslaufen soll. Da wird sich zeigen, ob Boris Johnson sein heute erneuertes Wort hält und die Arbeitnehmer und Firmen nicht im Stich lässt.
Burkhard Birke über die verschärften Corona-Maßnahmen in Großbritannien. Gestern haben die Vereinten Nationen ihren 75. Geburtstag gefeiert. Heute hat die traditionelle Generaldebatte der UN-Vollversammlung begonnen. Vor etwa 3 Stunden hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Auftrag gemacht. Seitdem haben unter anderem oder werden noch die Staatsoberhäupter von Brasilien, den USA, der Türkei und China sprechen. Allerdings nicht live und vor Ort, sondern aufgrund der Corona-Pandemie in vorab aufgezeichneten Videoreden. Thilo Kössler, unser Washington-Korrespondent, verfolgt die UN-Generaldebatte. Herr Kössler, Donald Trump hatte vorab eine starke Botschaft an China angekündigt. Was hat er gesagt?
Das war in der Tat keine Rede, Frau Behmet, die Donald Trump für den Friedensnobelpreis hätte empfehlen können. Das war eine aggressive Rede, durchdrängt von Nationalismus und America-First-Ideologie, eine Absage an den Multilateralismus, ein Lob auf den Nationalismus und in der Tat war gespickt von harschen Vorwürfen gegen China. Trump hat China für die Ausbreitung des China-Virus verantwortlich gemacht, wie er das Coronavirus provozierend immer wieder nennt und mit leicht rassistischem Unterton. China habe zugelassen, dass viele Menschen das Land verlassen konnten, während die Inlandsflüge schon eingestellt waren. China und die Weltgesundheitsorganisation steckten unter einer Decke, hätten fälschlicherweise erklärt, dass es keine Beweise für die Übertragung von Mensch zu Mensch gibt. Und China müsse von den Vereinten Nationen zur Rechenschaft gezogen werden. Was er sich da vorgestellt hat, hat Donald Trump nicht gesagt. Aber ich glaube, er dürfte 2 Dinge mit dieser Attacke beabsichtigt haben. Zum einen abzulenken vom eigenen Komplettversagen in dieser Krise. Die USA haben gerade das 200.000. Covid-19-Opfer zu beklagen und abzulenken von Russlands unseliger Rolle im Wahlkampf zugunsten von Donald Trump. In einem Bericht kam die CIA Ende August zu dem Ergebnis, dass Russland massiv Einfluss nimmt zugunsten Donald Trumps. Er möchte aber von Russland ganz deutlich ablenken.
War das auch eine Rede, die sich an die heimische Klientel richtete?
Ganz deutlich abzulesen an 2 Punkten. Zum einen an der Darstellung des Krisenmanagements in der Corona-Krise. Trump hat gesagt, es habe zur größten Mobilisierung von Ressourcen geführt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das stimmt so nicht. Das Management der Krise ist eine Abfolge von Versäumnissen und Fehleinschätzungen. De facto ist die Lage völlig außer Kontrolle geraten. Und zweitens, Donald Trump stellt sich gerne als internationaler Friedensstifter dar. Er hat Bezug genommen auf die Abkommen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Anders als Trump das darstellt, sind das jedoch keine Friedensabkommen. Und er hat Bezug genommen auch auf die Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien. Auch das ist, anders als Donald Trump das in seiner Rede gesagt hat vorhin, auch das ist kein Friedensabkommen. Aber natürlich richtet sich das an die heimische Klientel, ganz klar.
Sie haben die Botschaft Trumps an China erwähnt. Hat sich auf der anderen Seite Xi Jinping in seiner Rede auch an die USA gewandt?
Das ist ja interessant, Frau Behme, das ist ja keine Debatte, sondern das sind nur Videobotschaften. Und eigentlich kann man überhaupt nicht direkt aufeinander Bezug nehmen, weil diese Videobotschaften vorher aufgenommen worden sind. Aber Xi Jinping hat das getan. Er hat gewissermaßen die Vorwürfe Donald Trumps antizipiert. Er hat sie zurückgewiesen. Er hat gesagt, alle Versuche, die Pandemie zu politisieren oder zu brandmarken, sollten vermieden werden. Stattdessen sollte die Welt solidarisch zusammenstehen. Er hat sich ebenfalls zuversichtlich gegeben, dass man das Virus besiegen könne. Wir werden die Schlacht gewinnen, hat er gesagt. Und er hat beteuert, dass China alles unternommen habe, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Und dann hat Xi aber doch von sich aus noch eine Breitseite gegen die USA abgefeuert. Er hat sich ganz heftig gegen Unilateralismus und Protektionismus ausgesprochen. Das ging an die Adresse Donald Trumps. Und Xi hat gesagt, China habe überhaupt kein Interesse daran, einen kalten Krieg zu führen oder einen richtigen Krieg zu führen, wie er sagte. Auch das ist eine direkte Replik auf die Rede von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der vor einem neuen kalten Krieg zwischen USA und China gewarnt hat und gesagt hat, wir bewegen uns in eine völlig falsche Richtung. Wörtlich: Unsere Welt kann sich keine Zukunft leisten, in der die beiden größten Volkswirtschaften die Erde spalten. Kurz gesagt, eine insgesamt ziemlich nüchterne und so gar nicht feierliche Zwischenbilanz der Vereinten Nationen im 75. Jahr ihres Bestehens.
Die virtuelle Generaldebatte der UN-Vollversammlung hat heute begonnen. In den kommenden Tagen werden weitere Staatsoberhäupter der 193 Mitgliedstaaten sprechen. Vielen Dank an Thilo Kössler. Übermorgen sollte in Brüssel eigentlich ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs beginnen. Die Vertreter der 27 Mitgliedstaaten wollten sich zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder persönlich in der belgischen Hauptstadt treffen. Doch vor einer guten Stunde kam die Eilmeldung aus Brüssel: Der Gipfel wird wegen eines Corona-Falls auf kommende Woche verschoben. Unsere Korrespondentin Bettina Klein ist uns zugeschaltet. Frau Klein, wie wird diese Verschiebung begründet?
Der Ratsvorsitzende, der die Gipfel organisiert, Charles Michel, der begibt sich in Corona-Quarantäne, nachdem er Kontakt mit einem positiv getesteten Sicherheitsmitarbeiter hatte. Das ist also eine Vorsichtsmaßnahme. Die Frage, die sich hier stellte, war, weshalb kann man das nicht wie monatelang dann vielleicht per Video schalten? Natürlich, der Ratsvorsitzende ist als Gastgeber eines solchen Gipfels stark in die Vorbereitung eingebunden. Und ob er das alles machen kann, ohne seine Quarantäne jetzt zu verlassen, ohne Gespräche mit Mitarbeitern, das ist natürlich die Frage. Einige wundern sich, ist er wirklich so unersetzbar? Er hat sich jedenfalls entschieden, den Gipfel um eine Woche zu verschieben. Das ist für die aktuelle Planung zumindest jetzt überraschend, denn es wird dann auch mit sehr kurzem Abstand gleich ein weiterer, der reguläre Oktobergipfel dann folgen.
Auf der Tagesordnung des Gipfels standen unter anderem das Verhältnis zur Türkei und gegenüber Belarus. Welche Folgen hat die Verschiebung für diese Themen?
Das ist natürlich interessant und hat ja auch gleich zu ein paar spontanen Spekulationen geführt nach der Devise, ob das vielleicht dem einen oder anderen jetzt gar nicht so unrecht ist, denn es gibt dadurch zumindest ein paar Tage mehr zur Vorbereitung und zur Verhandlung. Und vielleicht, so heißt es, ist damit sogar eine weitere Blamage hier abgewendet. Wir wissen, die Außenminister haben sich gestern nicht auf Belarus-Sanktionen verständigen können, wegen des Widerstands aus Zypern. Deswegen ist das ganze Thema an die Staats- und Regierungschefs diese Woche übergeben worden. Das heißt, es wird jetzt nochmal länger dauern, bis diese Fragen gelöst werden können, was einerseits unglücklich ist für die Opposition in Belarus, aber wie gesagt eben auch mehr Zeit gibt, noch zu verhandeln. Gerade im Konflikt mit der Türkei sind die Fronten verhärtet. Die Bundeskanzlerin hat heute per Video Schalte mit dem türkischen Präsidenten gesprochen. Die Pressemitteilung las ich wirklich nicht wie ein Durchbruch. Also diese Verschiebung des Gipfels zeigt zumindest auch etwas symbolisch die Hängepartie, in der sich die EU bei beiden Themen im Augenblick befindet.
Der EU-Sondergipfel wurde überraschend verschoben. Vielen Dank an Bettina Klein in Brüssel. Die katholische Kirche hat im vergangenen Jahr so viele Mitglieder verloren wie noch nie zuvor. Das liegt womöglich an verlorenem Vertrauen durch die Missbrauchsfälle in der Kirche, aber auch daran, dass sich viele nicht mehr mit der Institution identifizieren können. Vor allem Frauen und Jugendliche fordern Veränderungen. Auf der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda sollen jetzt Reformen besprochen werden. Hermann Diehl.
Wegen Corona tagen die Bischöfe nicht wie gewohnt im Priesterseminar in Fulda, sondern einige Meter weiter im Stadtschloss. Hier lassen sich die Corona-Abstände leichter einhalten. Trotz Pandemie demonstrieren zahlreiche kirchenkritische Gruppen in Fulda. Missbrauchsopfer haben für morgen eine Demo auf dem Domplatz angekündigt. Gruppen für mehr Frauenrechte in der Kirche demonstrieren bereits heute. Wir sehen diese Anliegen, sagt dazu Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Das sind Frauen der KfD, da werden die Frauen von Maria 2.0 sein, da sind Betroffene von Missbrauch. Wir haben auch da verabredet, dass wir natürlich mit diesen Menschen das Gespräch aufnehmen und ihre Anliegen hören.
Die Anliegen hören, darum ringt auch der sogenannte Eckige Tisch, eine Vereinigung von Missbrauchsopfern. Seit 10 Jahren arbeitet sich die Kirche an diesem Thema nun schon ab. Es wird Zeit für eine Lösung, sagt Matthias Katsch, Sprecher des Eckigen Tisches.
Wir sind erschöpft und wütend. Man ist natürlich nie fertig mit Aufarbeitung und auch eine Entschädigung wird die Folgen nie ausgleichen können. Aber auch die Betroffenen wollen irgendwann mal das Gefühl haben, dass der Kampf jetzt dann auch abgeschlossen ist. Und dass man sich vielleicht wieder auch anderen Dingen im Leben zuwenden kann.
Wir arbeiten an einer einheitlichen Lösung, sagt dazu Bischof Georg Betzing. Einer Lösung, die alle Gruppen der Kirche umsetzen können, die Bistümer wie die zahlreichen Orden.
Wir wollen, dass ein unabhängiges Gremium entscheidet, auch über die Höhe der Leistungen, die gezahlt werden. Und dass dieses Gremium auch in die Lage versetzt wird, die Zahlung zu leisten, damit es keine Verzögerungen gibt. Das nimmt ganz stark die Betroffenen in den Blick.
In den Blick nehmen die Bischöfe auch, wie sie mit den massiv gestiegenen Austrittszahlen umgehen sollen. Mehr Menschen als je zuvor haben in der letzten Zeit die katholische Kirche verlassen.
Es sind wirklich erschreckende Zahlen, außerordentlich hohe Zahlen von Kirchenaustritten. Es braucht eine dringliche Befassung mit dieser Thematik.
Hermann Diehl zum Auftakt der Deutschen Bischofskonferenz. Der Fehmarnbelt-Tunnel soll die deutsche Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Dafür müssen Betonelemente auf eine auf dem Meeresboden gegrabene 18 Kilometer lange Rinne abgesenkt werden. Die würde direkt durch ein Naturschutzgebiet führen. Naturschutzverbände und Fährunternehmen haben gegen den Bau des Tunnels geklagt. Heute beginnt der Prozess. Silvia Stadler.
Es geht um ein 16-Milliarden-Projekt. Das ist doppelt so teuer wie der Flughafen BER. Entsprechend gigantisch fällt die Gerichtsverhandlung aus. Die Bundesverwaltungsrichter haben für 2 Wochen die Kongresshalle am Zoo angemietet, um den rund 150 Verfahrensbeteiligten der ersten 5 von 7 Klageverfahren genug Raum zu bieten. Zu ihnen gehören 2 Umweltvereine und mehrere Fährunternehmen. Dieser kombinierte Eisenbahn- und Straßentunnel zwischen dem deutschen Puttgarden und dem dänischen Rødby werde überhaupt nicht gebraucht, erklärt Malte Siegert, NABU-Chef in Hamburg.
Wir sehen vor allem überhaupt keinen Bedarf für das Projekt. Wenn man mal den parallelen Fährbetrieb rausrechnet, dann reden wir hier über 8000 Fahrzeuge. Dafür baut man in Deutschland noch nicht mal eine Umgehungsstraße. Und insofern sehen wir das in keinem Verhältnis zu diesem riesengroßen ökologischen Schaden, der eben halt entsteht, wenn man einen 100 Meter breiten, 60 Meter tiefen und 20 Kilometer langen Tunnel ausgräbt.
Dass der Güterverkehr auf der Fährstrecke schon vor über 20 Jahren eingestellt wurde, weiß auch Thilo Rolfs, Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Verkehrsministerium.
Wir sehen ja, wie die Verkehrsströme jetzt laufen in Schleswig-Holstein. Nämlich sie laufen über Jütland und dann runter die A7. Und ich bin fest davon überzeugt, gerade in der heutigen Zeit, wo Just-in-Time und Zeitgewinn der entscheidende logistische Vorteil sind, dass es für Verlagerungen auf diese Güterverkehrsstrecke eine große Wahrscheinlichkeit gibt.
Durch den Tunnel werde Verkehrsbedarf erst erzeugt, der bisher nicht da war, ist ein Argument der Tunnelgegner. Zudem sei das Projekt insgesamt aus der Zeit gefallen, weil es zu wenig berücksichtige, dass sich unser Wissen um Folgeschäden für Klima und Natur in den letzten 20 Jahren deutlich verändert habe. Für den Tunnel soll ein gigantischer Graben in den Ostseegrund geschürft werden, in den die vorgefertigten Betonröhren abgesenkt werden, quer durch ein Naturschutzgebiet für Schweinswale und Seehunde. Nicht mehr, sondern weniger Tourismus fürchtet man dadurch auf Fehmarn, sagt Karin Neumann von der Initiative Beltretter.
Es gibt Gutachten, dass unser Tourismus massiv einbrechen wird. Wir haben 2 Baustellen zu erwarten in einem Meeresschutzgebiet. Wir sind ja eine Insel, wir haben einen Zugang und einen Abgang sozusagen. haben. Und beides wird ausgebaggert und umgegraben. Und wir werden gar nicht mehr erreichbar sein. Die Menschen möchten in keiner trüben Brühe schwimmen. Und wenn Rügen nicht aufpasst, bis 300 Kilometer sollen die Sedimente sich an der Ostseeküste verteilen über Jahre durch die Baggerarbeiten. Da möchte keiner mehr Urlaub machen. Vielleicht kommt mal ein Tagestourist, aber davon leben wir nicht.
Die Bundesverwaltungsrichter müssen nun unter anderem prüfen, ob der Planfeststellungsbeschluss das Naturschutzrecht und Analysen zum Verkehrsbedarf ausreichend berücksichtigt. Ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest.
Silvia Stadler berichtete. Das waren die Informationen am Abend. Die komplette Sendung und alle Beiträge können Sie wie immer auch auf deutschlandfunk.de oder in unserer Deutschlandfunk-App nachhören. Nach dem Hintergrund und den Nachrichten hören Sie einen Kommentar zur Ablehnung des Immunitätsausweises vom Ethikrat. Ich bin Pia Behme, Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Hören.